Spark, der Wissenschaftspodcast der Universität Siegen.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, auf die ich mich sehr freue, denn sie führt uns an einen der außergewöhnlichsten Forschungsorte der Universität Siegen. Dieser Ort befindet sich im Innern der Talbrücke Ronnewinkel. Das ist eine Autobrücke in der Nähe der Stadt Olpe. Die führt dort die Bundesstraße 54 über den Biggesee. Und im Innern dieser Betonbrücke, da befindet sich eine der größten Brutkolonien von Mauerseglern in ganz Deutschland. Biologinnen und Biologen der Universität Siegen erforschen diese Zugvögelkolonie schon seit über 15 Jahren. Und die Leiterin dieses ganz besonderen und international beachteten Forschungsprojektes, die ist heute bei mir zu Gast, die Biologieprofessorin, Verhaltensforscherin und Ornithologin Claudia Witte. Herzlich willkommen, Frau Witte, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Mein Name ist Tanja Hoffmann. Ich arbeite in der Pressestelle der Uni und kämpfe aktuell noch mit so ein bisschen Resterkältung. Das hört man vielleicht. Ich hoffe aber, es stört nicht allzu sehr. Frau Witte, ich würde Sie zu Beginn mal bitten, die Zuhörerinnen und Zuhörer und mich auch einmal mitzunehmen an Ihren Arbeitsplatz bei den Mauerseglern in der Ronnewinkelbrücke. Also, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man da überhaupt erstmal rein in diese Brücke und wie sieht es dann dort aus?
Ja, also dieser Platz ist schon ein ganz besonderer. Man braucht zunächst einmal Kleidung, die ruhig schmutzig werden darf. Also eher alte Klamotten anziehen. Wir steigen dann durch ein Gitter, was ungefähr 1,2 mal 1,2 Meter groß ist, ein. Man kann auch so reinkrabbeln, aber ich benutze gerne eine Leiter dazu. Im Innern ist es dunkel, das heißt, wir tragen Kopflampen, vor allen Dingen aber mit Rotlicht, um halt die Vögel nicht zu stören. Das heißt, wir sehen was und die Vögel sehen weniger Licht. Die können natürlich auch das Rotlicht sehen, aber das stört sie weniger, als wenn wir halt mit sehr hellen Kopflampen arbeiten würden. Also wir können richtig aufrecht stehen. Es ist nicht irgendwie nur ein schmaler Gang, sondern die Kammern, die sind so breit wie zwei Fahrspuren, die oben drüber ja herlaufen. Also es ist ein großer Hohlraum, große Hohlkammern und es sind 8 Kammern hintereinander geschaltet. Jede Kammer ist durch einen kleinen Durchschlupf mit der anderen verbunden. Und auf dem Boden dieser Kammern brüten die Vögel, das heißt, die Nester liegen uns quasi zu Füßen. Und das ist das Besondere daran, dass wir hier tatsächlich richtig gut und sehr komfortabel Zugang zu den Nestern haben. Wir haben sogar auch Stromversorgung, sodass wir hier einige Messungen durchführen können. Und das ist bei den vielen anderen Nestern, die in schwindelerregender Höhe im Außenbereich sehr, sehr schwer zugänglich sind, einfach gar nicht möglich. Und das ist auch das Besondere hier an der Brücke, dass wir hier Messungen, Gerätschaften, Technik hier direkt an die Nester bringen können.
Das heißt, das ist schon ein Glücksfall für die Forschung, kann man sagen, dieser Ort.
Ja.
Sie und Ihr Team arbeiten etwa 3 Monate im Jahr ganz intensiv dort in der Brücke. So etwa von Anfang Mai bis Ende Juli, Anfang August ist das, wenn die Mauersegler vor Ort sind, um zu brüten. Und diese Brutzeit, das ist auch die einzige Zeit im Jahr, in der die Mauersegler überhaupt fest irgendwo sind. Ansonsten verbringen die ja tatsächlich ihr gesamtes Leben im Flug und größtenteils am Himmel über Afrika. Geben Sie uns doch mal so einen kurzen Überblick, wie so ein Jahr im Leben eines Mauerseglers aussieht.
Also die 12 Monate eines Mauerseglerjahres teilen sich auf in ungefähr knapp drei Monate Brutzeit. Bei uns so zwischen Mai und Juli. Dann haben wir ungefähr einen Monat Zugzeit. Das heißt, sie verlassen danach, sagen wir mal, wir gehen nach der Brutzeit, Mitte Juli, Ende Juli, gehen sie auf den Herbstzug. Und während des Herbstzuges ziehen sie eben von unserem Standort in Olpe über Frankreich, Spanien, Portugal, dann ungefähr über die Meerenge bei Gibraltar, nicht direkt darüber, sondern sie können da auch variieren. Und dann kommen sie an die Nordküste Afrikas und fliegen an der Westküste Afrikas bis südlich der Sahara. Das ist die Zugphase. Dann, wenn sie nicht mehr stringent in südliche Richtung fliegen, sondern sich 14 Tage in einem Gebiet aufhalten, sagen wir, das ist das erste Überwinterungsgebiet. Das ist südlich der Sahara.
Das heißt, die kreisen dann dort so, oder?
Ja, man muss das sich schon größer vorstellen, denn so ein Überwinterungsgebiet hat schon einige tausend Quadratkilometer Größe. Also ist alles so ein bisschen größer dimensioniert. Und während der Überwinterungsphase hat ein Vogel mehrere Überwinterungsgebiete. Also von dem Bereich im Kongo fliegen sie dann im Laufe des Winters nach Ostafrika, haben dort mehrere Gebiete, teilweise bis in die Südspitze von Afrika und dann langsam auch wieder zurück. Und jetzt im Moment sind sie wahrscheinlich in ihrem letzten Überwinterungsgebiet, wahrscheinlich wieder so in einem Kongo-Bereich und starten im April den Zug wieder zurück in die Brutgebiete. Und auf dem Zug im Frühjahr sind sie etwas flotter unterwegs, sie brauchen weniger Zeit. Auf dem Herbstzug trödeln sie so ein bisschen und haben auch sogenannte Stopovers auf dieser Zugroute. Das heißt, sie halten sich so vielleicht eine Woche in einem Gebiet auf und zeigen auch nicht die stringente Flugrichtung Richtung Süden, sondern eben auch mal nach West und Ost. Und das machen sie aber im Frühjahrszug weniger, da sind sie also dann zielgerichteter unterwegs.
Zum Brutplatz.
Ja. Zum Brutplatz, genau.
Man muss sich das vorstellen, die machen tatsächlich dann alles im Flug. Also die landen nicht, die fressen im Flug, die trinken. Ich glaube, die schlafen sogar oben am Himmel, die paaren sich dort. Ist ja schwer vorzustellen. Also wie ernähren sich dann zum Beispiel Mauersegler oder wie trinkt man, ohne dabei zu landen?
Also die Mauersegler fliegen quasi in ihrer Nahrung herum. Also sie ernähren sich hauptsächlich von Fluginsekten, aber auch verdrifteten kleinen Spinnen, die sie im Flug aufnehmen können. Sie haben einen sehr, sehr großen Schnabel und großen Schlund und sie fangen wie mit einem Kescher die Insekten im Flug ein und verkleben diese Insekten mit ihrem Speichel zusammen und schlucken die dann ab. Oder aber, wenn sie die Jungen füttern, stellen sie aus diesen vielen tausend kleinen Insekten, teilweise sind es fliegende Ameisen oder auch Blattläuse, machen sie aus ihrem Speichel eine kleine runde Kugel, so eine Art Praline, und übergeben die dann den Jungtieren.
Da kommen wir gleich nochmal ganz genau drauf. Wie ist das mit dem Trinken?
Wenn sie trinken, fliegen sie knapp über der Wasseroberfläche. Die Flügel sind V-förmig nach oben gestellt. Und der Schnabel ist natürlich weit aufgerissen. Und mit dem Unterschnabel tauchen sie oder ziehen sie quasi in die Wasseroberfläche und nehmen damit halt Wasser auf.
Klingt fast wie so ein kleiner Action-Stunt, ehrlich gesagt, wenn Sie das so erzählen. Diesen extremen Lebensstil der Mauersegler, den haben Sie selbst mal als Leben am Limit bezeichnet, habe ich in einer Ihrer Veröffentlichungen gelesen. Ist es das, was Sie an den Mauerseglern so fasziniert und was letztlich auch Ihr Forschungsinteresse geweckt hat?
Ja, genau. Also hinzu kommt, dass der Mauersegler schon immer mein Lieblingsvogel war. Und insofern passte das super gut, dass wir hier in der Nähe der Universität eben diese Kolonie haben. Es ist ja nur 30 Kilometer hier von Siegen entfernt. Die Mauersegler führen wirklich ein sehr extremes Leben, Leben am Limit. Und das macht sie so interessant, um die Lebenslaufgeschichte einer Art zu untersuchen. Und zur Lebenslaufgeschichte gehört, dass man zum Beispiel ein Individuum über mehrere Jahre verfolgt. Der Mauersegler ist zwar ein relativ kleiner Vogel, aber er wird sehr alt. Nachgewiesen sind 21 Jahre. Das ist schon, also
ja, nicht
schon ganz schön hoch. Und wir möchten gerne herausfinden, gibt es innerhalb der Art verschiedene Strategien, die dazu führen, dass die Individuen ihren eigenen Fortpflanzungserfolg maximieren.
Also, dass sie so viele Nachkommen wie möglich schaffen, sage ich jetzt mal, über ihre Lebensdauer hinweg.
Genau, und das ist nicht einfach für den Mauersegler, denn er hat viele Randbedingungen bzw. Einschränkungen. Gerade eben als reiner Insektenfresser im Luftraum ist er auf die Wetterverhältnisse angewiesen. Bei langen Regenperioden fliegen keine Insekten, das heißt, das Futter ist nicht vorhanden. Wie entscheidet sich dann ein Mauersegler, wenn er während der Brutphase halt diese Schlechtwetterperioden hat? Fliegt er wieder weg, um quasi sich selbst sozusagen besser ernähren zu können? Das heißt, einfach mal zack über die Alp nach Italien, wo eben die Schlechtwetterfront nicht vorhanden ist. Oder bleibt er bei den Jungen? Wie reagieren die Jungtiere da drauf? Oder geben die Altvögel halt die Brut auf oder eben nicht? Das sind individuelle Entscheidungen. Und das wollen wir halt über die Jahre verfolgen. Wir haben natürlich die Vögel alle individuell beringt und gechippt. Das heißt, wir kennen die Individuen und können sie halt über mehrere Jahre verfolgen.
Und da macht es auch Sinn, warum das über so viele Jahre stattfindet, weil man nur dann wahrscheinlich diese Muster erkennt und letztlich unterscheiden kann, ist das jetzt ein zufälliges Verhalten oder versteckt sich dahinter so eine Strategie?
Genau. Also wir haben schon herausgefunden, dass es Vögel gibt, die immer früher in der nächsten Saison zurückkehren. Andere kommen erst immer später an. Wir sehen aber auch, dass die, die früher zurückkommen, einen höheren Fortpflanzungserfolg haben. Das zeigt, dass es hier zwei verschiedene Strategien gibt und macht eigentlich Hoffnung, dass eben aufgrund dieser unterschiedlichen Strategien auch bei Veränderungen der Umwelt, Klimawandel, hier vielleicht die Anpassungen schon im Grunde vorhanden sind und dann eben entsprechend dann, sagen wir mal, irgendwann die Spätrückkehrer doch einen Vorteil haben und sich in der Population durchsetzen würden.
Jetzt ist es gar nicht mehr so lange, bis die Mauersegler wieder zu uns kommen. Und ich glaube, es kommen eigentlich relativ viele Mauersegler zum Brüten nach Deutschland. Woran erkenne ich denn als Laie eigentlich so einen Mauersegler? Ich glaube, die sehen ein bisschen schwalbenähnlich aus, ne?
Da ist auch immer eine Gefahr, dass man Mauersegler mit zum Beispiel Rauchschwalben oder Mehlschwalben verwechselt. Die haben aber gar nichts miteinander zu tun. Sie sehen ähnlich aus, weil sie halt quasi ähnliche Lösungen fürs Problem gefunden haben, nämlich sich möglichst aerodynamisch und effizient im Luftraum zu bewegen. Aber Mehlschwalben haben zum Beispiel, wenn sie sich ein bisschen mal bewegen und drehen, einen weißen Fleck auf dem Rücken. Auch die Flügel sind kürzer und etwas tiefer als eben beim Mauersegler. Die Rauchschwalben dagegen haben sehr lange Spieße, Schwanzspieße. Mhm. Und das hat der Mauersegler nicht.
Okay, also so ein bisschen Expertenwissen braucht man vielleicht schon, um die dann voneinander zu unterscheiden. Wie ist das denn? Sie sagten eben, die Vögel sind alle beringt. Das heißt, sie kennen ihre Mauersegler, sag ich mal, und können die auch wiedererkennen. Sind sie jetzt schon so ein bisschen aufgeregt mit Blick auf die kommende Brutsaison, wie viele und welche Vögel dann auch zurückkehren nach Olpe?
Das ist natürlich immer spannend, ob wir alle wiedersehen, die wir im letzten Jahr halt dort hatten. Wir haben Gott sei Dank eine sehr hohe Rückkehrrate. Das heißt, auch die Vögel sind sehr kolonietreu und sogar auch nesttreu. Es gibt also Pärchen, die schon seit einigen Jahren immer im selben Nest brüten und die Jungen aufziehen. Und klar, es ist immer schön, diese dann wiederzusehen und zu wissen, sind wieder da und wir können dann mit ihnen arbeiten und auch mit ihnen bangen oder uns freuen, halt, wenn die Jungen sich sehr gut entwickeln.
Wenn die Mauersegler dann zurückkommen, dann werden da viele dabei sein, also viele Vögel, die einen kleinen Rucksack auf dem Rücken tragen. Diese Rucksäcke, die haben Sie den Tieren letztes Jahr im Spätsommer aufgesetzt und das sind winzig kleine GPS-Logger, die während der Flugreise verschiedene Daten aufzeichnen können. Was sind das für Daten und was können Sie daraus ablesen?
Also diese GPS-Logger können die Position eines Vogels aufnehmen und dabei hat der kleine Logger eben aufgrund seiner Größe, der darf eben auch nicht mehr als 1 Gramm wiegen, weil der Mauersegler eben nur 42 Gramm wiegt, ist die Anzahl der Punkte oder Positionen, die der Datalogger aufnehmen kann, ist begrenzt auf 1600. Das heißt, wir müssen also, um einen langen Zeitraum abzudecken, haben wir es diesmal so eingestellt, dass pro Tag 2 Positionen des Vogels aufgenommen werden, egal wo er sich befindet. Und dann haben wir, und das ist eben neu und das wollen wir jetzt in diesem Jahr untersuchen, haben wir noch genügend Potenzial für genauere Positionsmeldungen in den Monaten Mai und Juni. Wir möchten nämlich dieses Jahr mit Hilfe der GPS-Logger auch die Nahrungsgebiete in der Nähe von Olpe dieser Vögel halt bestimmen. Davon wissen wir leider noch gar nichts. Wir sehen nur, sie verlassen eben die Brücke, sie fliegen aus den Belüftungslöchern hinaus und sind erstmal weg. Wo sie hinfliegen, wo sie jagen, ob sie unterschiedliche Nahrungsgebiete nutzen oder halt immer wieder in dieselben Gebiete fliegen, das ist noch sozusagen eine Blackbox und die wollen wir diesmal lüften.
Da würde ich auch gerne gleich nochmal mit Ihnen ausführlich drüber sprechen. Erstmal vielleicht nochmal zurückgehend ein bisschen. Sie statten inzwischen seit über 10 Jahren Mauersegler mit solchen Hightech-Rucksäcken, sag ich mal, aus. 2022, also letztes Jahr, da haben Sie mehr als 50 Tieren GPS-Logger verpasst. Ich glaube, das war der Rekord bisher, ne? Und Sie haben ja erzählt, in den ersten Jahren, da waren das noch nicht so viele Vögel und die Technik war ja auch noch nicht ganz so ausgereift. Also da haben Sie sogenannte Geolokatoren verwendet, die noch nicht ganz so viele Daten aufzeichnen konnten. Trotzdem haben Sie schon einiges über das Zugverhalten herausgefunden, der Mauersegler. Zum Beispiel haben Sie Hinweise darauf gefunden, dass Mauersegler Individualreisende sind. Was bedeutet das denn genau?
Ja, wir hatten einmal zunächst das Pech, aber dann das Glück, dass wir bei 3 Männchen nicht nach einem Jahr die Rucksäcke von den Vögeln entfernen konnten. Das ist also immer die Krux dabei. Das gilt einmal für die Geolokatoren, aber auch jetzt für die moderneren GPS-Logger. Wir müssen den Vogel wieder fangen, um den Logger zu entfernen. Erst dann kriegen wir die Daten. Das ist uns bei den 3 Vögeln leider nicht geglückt. Aber die sind dann ein Jahr später wieder in die Kolonie gekommen. Und die Geolokatoren hatten noch genügend Batteriespeicher und haben eben auch die zweite Saison, die zweite Überwinterungsphase, aufgezeichnet.
Das ist ja noch mehr Material dann letztlich.
Ja, und es ist war der erste Fall, dass wir dann bei diesen 3 Vögeln die Überwinterungsphase in 2 aufeinanderfolgenden Wintern analysieren konnten. Und da stellte sich heraus, dass diese 3 Männchen, obwohl sie ja von derselben Kolonie sind, unterschiedliche Überwinterungsgebiete nutzen. Jeder hatte so seine eigenen Favoriten. Aber jeder hat in den beiden darauffolgenden Jahren ungefähr dieselben Gebiete genutzt. Und daraus haben wir geschlossen, dass sie möglicherweise jedes Jahr wieder in dieselben Überwinterungsgebiete fliegen.
Das heißt, die machen ihr eigenes Ding. Die fliegen nicht mit der ganzen Kolonie, mit der sie zusammen brüten, auch zusammen, sondern jeder hat so seine eigenen Ziele, die er ansteuert. Die sind aber immer wieder dieselben.
Ja, zumindest wissen wir das von den drei Tieren in den aufeinanderfolgenden Überwinterungsphasen. Ob das eine Regel ist oder eine Ausnahme, das müssen jetzt die vielen Daten ergeben und in der Hoffnung, dass wir halt also einen Großteil der Vögel zurückbekommen. Und dann wissen wir da mehr. Aber das war bislang halt wirklich die erste Studie, die das bei Mauerseglern gezeigt hat.
Hat Sie das denn überrascht, dass die nicht mit der gesamten Kolonie zusammenfliegen, sondern einzeln?
Ja, wir kriegen schon mit, dass gegen Ende der Saison, dass einzelne Vögel dann fehlen. Und das heißt, die machen sich schon so langsam auf den Zug in die Überwinterungsgebiete. Andererseits habe ich selber schon auch in Dänemark gesehen, dass ein ganzer Pulk an Mauerseglern während der Zugzeit unterwegs ist. Also wir bräuchten im Grunde dann noch Technik, die es leider noch nicht gibt. Nämlich ich hätte gerne GPS-Logger, die untereinander kommunizieren können, sodass man wissen kann oder sehen kann, welche Vögel sind ungefähr in demselben Breitengrad, im selben Gebiet zusammen halt in den Überwinterungsgebieten. Im Moment haben wir uns immer nur individuelle Vögel angeschaut und es wäre super, wenn wir halt hier einfach eine größere Stichprobe haben und vielleicht ist es doch so, dass sich die Olpervögel in Afrika mal begegnen.
Ich glaube, Sie haben das aber mal für ein Brutpaar beobachtet. Sie haben die Max und Mona getauft, die beiden. Und da haben Sie auch gesehen, dass die getrennt voneinander an ganz verschiedene Orte geflogen sind und sich dann erst im darauffolgenden Frühjahr beim alten Olpernest wieder getroffen haben. Machen das eigentlich alle Mauerseglerpärchen so, dass sie im Großteil des Jahres eine Fernbeziehung führen?
Tja, also wir wissen es von diesem Pärchen definitiv, aber wir wissen leider auch nicht, ist es eine Regel oder ist es die Ausnahme. Und da erhoffe ich mir einfach jetzt von den vielen 50 Vögeln, sogar über 50, die wir letztes Jahr beloggert haben, mehr Informationen. Denn wir haben dort mehrere Pärchen beloggert und wenn sie zurückkommen und wir die Logger abnehmen können, dann wissen wir da mehr.
Okay, das heißt, es wird spannend dieses Jahr.
Absolut.
Was war eigentlich das am weitesten entfernte Ziel, das ein Olpermauersegler nach Ihren Aufzeichnungen bisher angeflogen hat?
Das war ein Weibchen, was in die Südspitze von Afrika geflogen ist.
Nicht schlecht. Wenn man denkt, so als Urlauber ist man vielleicht auch mal in Südafrika, wie lange man da mit dem Flugzeug unterwegs ist, dann kann man sich diese Leistung ja auch ungefähr vorstellen.
Also die fliegen locker so 8000 Kilometer.
Wahnsinn. Sie haben 2022 erstmals auch einige Jungvögel mit GPS-Loggern ausgestattet. Also frisch geschlüpfte Mauersegler, die sich zum ersten Mal überhaupt auf den Weg nach Afrika gemacht haben. Das ist ja wissenschaftliches Neuland. Also solche Daten gibt es bisher noch nicht. Dieses Jahr können Sie die Logger dieser Vögel dann hoffentlich auslesen. Was für Erkenntnisse erhoffen Sie sich von diesen Daten?
Ja, das ist super spannend, denn wir wissen eigentlich noch gar nichts über die Jungvögel. Also Jungvögel fliegen später in die Überwinterungsgebiete als die Alten. Denn häufig ist es so, die Alten sind schon weg, die Jungen sitzen noch im Nest, werden aber nicht mehr gefüttert. Sie sind im Grunde auch erst überfüttert. Also wir hatten auch schon mal einen Jungvogel, der wog 60 Gramm. Also ein Altvogel wiegt 42 Gramm.
Oh.
Das ist aber ganz normal. Sie werden quasi erst von den Eltern überfüttert und dann specken die Jungen ab und sitzen halt die letzten Tage auch alleine im Nest und es kommt keiner mehr. Und das ist auch ganz witzig zu beobachten, dass ein Vogel dann direkt an diesem Loch sitzt und immer wieder rausschaut.
Kommt da doch noch jemand?
Ja, wartet und natürlich steigt aber auch der Hunger und irgendwann ist die Schwelle überschritten und der lässt sich quasi fallen, fliegt raus und es muss dann auch klappen. Er hat nur die eine Chance. Unter ihm ist der Biggesee. Und das ist im Grunde auch die ganze Welt, die er bislang kennengelernt hat, das Dunkle der Brücke und dieser kleine Ausschnitt, wo er quasi nur die Wasserfläche des Biggesees sieht. Ja, und wenn er dann rausgeflogen ist, ist er auch auf sich alleine gestellt und findet irgendwann eben auch die Route Richtung Überwinterungsgebiete.
Das heißt, es muss ja genetisch irgendwie programmiert sein, weil wenn die Altvögel schon weg sind, woher sollen die Jungen das sonst wissen?
Ja, das ist genetisch programmiert. Und wir möchten halt herausfinden, ob zum Beispiel die Zugrouten, die die Jungvögel das erste Mal verwenden, ob die ihren genetischen Eltern ähnlicher sind als so das Gros der Mauersegler, also Tiere, die nicht mit ihm verwandt sind. Die nächsten Schritte wären natürlich, ist der Zug und auch die Überwinterungsgebiete, die er quasi bei seinem ersten Winter nutzt, legen die quasi fest, wie er sich dann sein Leben lang entscheidet? Fliegt er also immer wieder in dieselben Gebiete oder nicht?
Ja, viele spannende Fragen auf jeden Fall. Was wir an dieser Stelle unbedingt erwähnen sollten, gerade weil wir eben über Jungvögel gesprochen haben, der Tierschutz ist Ihnen sehr wichtig und steht bei allem Forschungsinteresse natürlich an vorderster Stelle. Sie haben deshalb eine Studie dazu gemacht, ob diese GPS-Logger, also diese Rucksäcke, die Mauersegler stören. Und Sie haben herausgefunden, das ist definitiv nicht so.
Ja, wir mussten natürlich überprüfen, hat das eigentlich einen Einfluss, was wir machen? Wir fangen die Vögel, wir setzen die Logger auf und lassen die dann fliegen. Und klar, der Logger wiegt 1,2 Gramm, da kommt ja noch ein paar Fädchen hinzu. Und wir wollten dann wissen, hat das Auswirkungen auf zum Beispiel die Rückkehrrate in die Kolonie, den Bruterfolg? Und wir haben uns dann unsere Daten angeschaut. Wir haben ja jetzt schon eine große Langzeitdatenbank, seit 2012 beloggern wir. Und haben festgestellt, dass die Vögel, die wir beloggert haben, mit der gleichen Rückkehrrate zurückkommen, also mit der gleichen Wahrscheinlichkeit wieder in der Kolonie sind, als Vögel, die wir eben noch gar nicht beloggert haben. Auch ist der Bruterfolg genauso hoch und die beloggerten Vögel kommen sogar etwas früher zurück als quasi die Kontrollgruppe. Das liegt zum Teil auch daran, dass wir natürlich nicht die Vögel rein zufällig ausgewählt haben, die wir beloggern, sondern wir gehen da von der körperlichen Kondition der Tiere aus. Sie müssen Mindestgewicht haben, Mindestgröße. Und so haben wir im Grunde auch die Vögel guter Kondition halt nur einen Logger aufgesetzt.
Wir sprechen gleich weiter über die Mauersegler und darüber, welche Untersuchungen Sie und Ihr Team in diesem Sommer noch vorhaben. Sie haben eben schon mal kurz die Nahrungsflüge angesprochen, die Sie genauer untersuchen möchten. Vorher würde ich Sie aber gerne persönlich ein bisschen vorstellen, denn neben den Forschungsthemen geht es in diesem Podcast auch darum, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Siegen etwas näher kennenzulernen. Sie haben an der Ruhr-Universität Bochum Biologie studiert und anschließend dort auch Ihre Doktorarbeit geschrieben. Es war im Bereich der Verhaltensforschung. Nach der Promotion sind Sie für 2 Jahre an die University of Texas in Austin, USA gegangen. Zurück in Deutschland war Ihre nächste Station die Uni Bielefeld. Dort haben Sie am Lehrstuhl für Verhaltensforschung eine Arbeitsgruppe geleitet und sich habilitiert und sind dann 2006 nach einem 4-monatigen Aufenthalt als Gastprofessorin in Montreal, Kanada, hierher an die Uni Siegen gekommen. Hier in Siegen leiten Sie als Professorin die Arbeitsgruppe für Ökologie und Verhaltensbiologie. Ich hoffe, das habe ich jetzt so korrekt referiert. Wenn man sich das so anhört, dann stellt man ja fest, dieses Interesse an den speziellen Verhaltensweisen von Tieren, ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch Ihren beruflichen Werdegang. Und mich würde interessieren, wann hat dieses Interesse eigentlich angefangen? Also dieser Podcast heißt ja Spark, zu Deutsch Funke. Wann ist bei Ihnen der Funke für die Verhaltensforschung übergesprungen?
Schon sehr früh, mit ungefähr 7 oder 8 Jahren. Also das fing bei mir ganz klassisch an. Mein Vater hat ein Futterhäuschen gebaut und stand im Garten direkt am Fenster von meinem Kinderzimmer. Und dort habe ich mir im Winter immer die Nase platt gedrückt und die Vögel versucht zu bestimmen und lange auch zu beobachten. Also das Beobachten von Tierarten, das mache ich sehr, sehr gerne immer noch und habe auch die Geduld dazu und die Ausdauer. Und im Grunde ist das dann schon quasi in der Kindheit so, ja, hat sich das verankert. Also für Ornithologie habe ich mich auch schon immer sehr interessiert. Und ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass ich halt das auch quasi zu meinem Beruf machen konnte.
Ja, ist nicht immer, läuft nicht immer so. Neben Ihrer Forschungsarbeit und der Lehre engagieren Sie sich sehr stark für den Naturschutz. Sie sind seit 2020 Vorsitzende des Naturschutzbundes im Kreis Siegen-Wittgenstein und Sie organisieren zusammen mit vielen anderen Umweltorganisationen regelmäßig den Tag der biologischen Vielfalt. Da geht es darum, den Menschen die Natur vor der eigenen Haustür näher zu bringen. Eine Zeitung hat, glaube ich, mal über Sie geschrieben, Sie kämpft um jeden Molch. Das ist wirklich so, oder? Also der Naturschutz, das ist Ihnen wirklich ein Herzensanliegen.
Absolut. Also gerade hier im Kreis Siegen-Wittgenstein haben wir eben auch noch sehr viel Natur, viele verschiedene und auch seltene Arten und die gilt es einfach zu schützen.
Wie wichtig es ist, Menschen für die Natur und den Umweltschutz zu sensibilisieren, damit sie auch vernünftig damit umgehen letztlich. Das zeigt auf besonders krasse Weise ein Vorfall, der sich im Sommer 2020 in der Olper Mauerseglerkolonie ereignet hat, um damit wieder auf die Mauersegler zurückzukommen. Und wir müssen das kurz ansprechen, weil dieser Vorfall für das Mauerseglerprojekt sehr einschneidend war. Darf ich Sie bitten, noch mal kurz zu schildern, was damals in dieser Nacht, ich glaube es war auf den 16. Juli 2020, passiert ist?
Ja, der damalige Doktorand hat dann am nächsten Tag, als er zur Brücke gefahren ist, gesehen, dass einmal dieses Gitter aufstand. Er ist dann in die Brücke gegangen und es war in zwei Kammern war das Licht an. Und das war natürlich schon sehr merkwürdig, denn selbstverständlich machen wir kein Licht an. Er ist dann in die zweite Kammer gegangen und dort war dann das Mauerseglermassaker. Das heißt, es waren alle Jungvögel zertreten, denn die konnten ja noch nicht fliegen. Die wurden also plattgetreten und viele Erwachsene wurden auch erschlagen mit einer Holzlatte.
Ich finde, wenn man das so hört, auch wenn man gar nichts mit diesen Vögeln zu tun hat, dreht sich einem schon der Magen um, wie man sowas machen kann. Für Sie und Ihr Team muss das damals noch viel schlimmer gewesen sein, weil Sie ja über lange Jahre so eine Beziehung zu den Mauerseglern auch aufgebaut haben.
Ja, und die Altvögel, die dadurch getötet worden sind und deren Nester sind immer noch verwaist.
Also das heißt, die Vögel haben die nicht wieder aufgenommen?
Nein, und es sind auch keine quasi Ersatzvögel da, die diese Nester nutzen.
Der Täter konnte ermittelt werden, ein 36-jähriger Mann. Der wurde zu 14 Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Juristisch ist die Tat damit abgeschlossen, aber sie hatte natürlich Auswirkungen auf die Kolonie, Sie haben das eben schon gesagt, aber auch auf Ihr Forschungsprojekt. Welche waren das?
Ja, ich möchte aber nochmal auf den Täter zurückkommen. Er ist leider in die Revision gegangen und das Verfahren läuft immer noch. Er ist noch nicht verurteilt.
Wie ist das mit den Auswirkungen auf das Forschungsprojekt? Also hat Sie das sehr zurückgeworfen?
Klar hat uns das zurückgeworfen. Vor allen Dingen natürlich auch emotional ist das schon eine Belastung. Es dämmt ganz klar auch so die Freude, mit der man zur Brücke fährt. Aber andererseits lassen wir uns darüber natürlich nicht aufhalten und abhalten, hier weiterzumachen. Denn wir sehen, dass insgesamt die Kolonie weiter wächst. Wir hatten letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Mauerseglerjahr. Wir hatten ja einen sehr trockenen Sommer und wir hatten die höchste Anzahl an besetzten Nestern in den anderen Kammern, die höchste Anzahl an Jungvögeln und sogar 4 Gelege mit 4 Eiern, was auch außergewöhnlich ist. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass halt dieses Massaker einen kleinen Einschnitt hatte, aber die Kolonie insgesamt nicht gefährdet hat.
Das heißt, haben Sie jetzt wieder genauso viele Tiere wie vorher oder sogar noch mehr?
Wir haben sogar noch mehr, weil weitere Vögel halt zu dieser Kolonie gekommen sind.
Die Brutzeit, die jetzt ansteht, das ist ja eine ganz zentrale Phase für die Mauersegler. Denn in dieser Phase entscheidet sich, wie erfolgreich sie sich fortpflanzen. Und um den Bruterfolg der Mauersegler, der ja sehr wichtig für ihr Projekt ist, zu untersuchen, kontrollieren sie während der Brutzeit alle 2 Tage sämtliche Nester. Sie haben mir erzählt, dass sie dazu immer zu zweit in die Brücke gehen, bewaffnet mit 2 leeren Sprudelkästen, als mobilem Labortisch mit Klemmbrettern und Stirnlampen. Wie sieht dann so eine typische Nestkontrolle aus?
Also es kommt dann auf die Phase an. Das erste ist, wir schauen, sind schon Nester belegt gewesen, zum Beispiel in der Nacht, haben die Vögel vielleicht dort schon übernachtet. Das checken wir ab, indem wir halt über die Nester kleine Holzstäbchen legen. Sind diese Holzstäbchen verschoben, dann wissen wir, jemand war da. Dann legen wir das Stäbchen wieder drauf, um zu gucken, ob halt wieder halt ein Besuch da war. Dann haben wir zusätzlich sogenannte Ringantennen und können über die Ringantennen oder über den RFID eines Vogels feststellen, wer ist dort und wann ist zum ersten Mal wieder ein Vogel zurückgekommen. Wenn während der Legephase schauen wir natürlich, wann liegt das erste Ei. Die Eier werden dann mit einem schwarzen Filzstift punktiert, also wie bei einem Würfel, damit wir halt die Legefolge festhalten können. Und die Eier werden auch vermessen. Denn ich möchte gerne herausfinden, ob die Weibchen immer eher leichtere oder eben auch kleinere Eier produzieren, ob das quasi so genetisch festgelegt ist oder nicht. Wenn dann die Jungen schlüpfen, wiegen wir die Jungvögel. Und halten natürlich auch das Datum des Schlupfes fest, können ungefähr abschätzen, ob er im Grunde schon heute geschlüpft ist oder vielleicht schon einen Tag alt ist. Und wenn die Küken älter werden, dann kommen weitere Maße hinzu zum Gewicht, also Flügellänge, Schwanzfederlänge. Wir gucken uns an, in welchem Stadium der Federentwicklung der Jungvogel ist. Sind die Augen schon geöffnet oder nicht? Und das wird alles halt akribisch aufgenommen.
Das heißt aber, Sie müssen die Tiere auch anfassen, ne? Sonst geht's ja nicht. Und das lassen die auch so mit sich machen.
Ja, und wir haben auch festgestellt, dass wir eine kleine Wellnessmatte dafür verwenden, wenn wir also so eine kleine Waage, also eine Briefmarkenwaage, reicht da völlig aus. Und vom Haushaltsschwamm, wenn wir da quasi so diese weiche Seite auf die Waage legen, dann sind die Tiefen entspannt, zappeln nicht und wir können in Ruhe das Gewicht ablesen.
Interessant, mit was für Tricks man da so arbeiten kann. Wie viele Nester und Eier bzw. Küken kontrollieren Sie denn da jedes Mal und wie lange dauert das ungefähr, so eine Nestkontrolle?
Also zu den Hochzeiten letztes Jahr im Sommer waren es eben ja bestimmt so 55 Nester pro Nest. Wenn halt, sagen wir mal, 4 Junge schon etwas weiterentwickelt, dann braucht man da schon 10, 15 Minuten.
Das heißt, da kommt schon ein bisschen Zeit zusammen, die Sie da jeden zweiten Tag dann in der Brücke verbringen.
Auf jeden Fall, ja.
Und es heißt ja auch, Sie kennen jeden einzelnen Mauersegler wirklich ganz genau und von Geburt an. Und für Ihre Forschungsarbeit müssen Sie, glaube ich, auch das Geschlecht der Vögel bestimmen. Und das sieht man den Mauersegler nicht an, sondern das geht nur genetisch über eine Blutprobe. Wie nimmt man denn einem Mauersegler Blut ab?
Ja, wir nehmen dem kein Blut ab. Das könnte man machen, zum Beispiel hier in der Armvene, aber das wollen wir nicht. Stattdessen machen wir es nicht invasiv und nehmen kleine Papierstreifen und stecken dem Mauersegler das in den Schnabel und bewegen es hin und her, sodass wir Speichel von dem Mauersegler aufnehmen können. Und im Speichel sind natürlich auch Zellen, in den Zellen halt die DNA. Und hier wollen wir über PCR-Analysen das Geschlecht bestimmen.
Sie haben eben schon mal die Nahrungsflüge angesprochen, die Sie in dieser Brutsaison oder ab dieser Brutsaison untersuchen möchten. Das heißt, Sie erfassen dann, wo und wie die Brutpaare auf Insektenjagd gehen, um ihre Jungen zu füttern. Und Sie hatten es eingangs schon mal erwähnt, die machen das so, die sammeln sogenannte Futterkugeln, Pralinen, hatten Sie gesagt. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, was für Insekten und wie viele auch dann in so einer Futterkugel zusammenkommen und wie transportiert überhaupt so ein Elternvogel dann diese Kugel?
Also wir haben auch beobachten können, dass die Altvögel die ganz kleinen Jungen auch mit kleineren Kugeln versorgen und später natürlich die Größe der Kugel auch an die Größe der Jungen anpassen. Was sie dann fangen, ist ja zwischen Juni und Ende Juli ist natürlich auch die Zusammensetzung der Insekten im Luftraum unterschiedlich. Im Juni gibt es dann eine Hochphase, wo sehr, sehr viele fliegende Ameisen unterwegs sind. Oder es gibt dann Blattläuse, Schwebfliegen, aber auch kleine Hautflügler werden gesammelt und zu einer Kugel im Schnabel, im Rachen des Vogels verklebt. Aber man muss sagen, diese Insekten sind nicht tot, sondern wir haben das schon mal gesehen, dass wenn so eine Futterkugel dann nicht das Junge erreicht, sondern eben der Altvogel es fallen lässt, dann krabbelt diese Kugel schon mal auseinander. Das heißt also, die Insekten leben noch und
Wie viele sind das denn? Wie viele Insekten in so einer
Kugel? Das können also bis zu 1000 Insekten sein.
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen ja der Stoff, aus dem Albträume sind. Ne? Eine Schleimkugel mit 1000 Insekten, die runterfällt und dann auseinanderläuft.
Das kann man noch steigern. Also einmal habe ich mich selber erschrocken, denn plötzlich brummte die Kugel.
Brummte?
Brummte, ja, weil eine Schwebfliege dann eben auch die Flügel wieder bewegt hat. Aber das war ein dunkler Brummton und damit hatte ich nicht gerechnet.
Und wie transportieren die Vögel diese Kugeln? Die haben doch dann auch ein Gewicht.
Ja, das ist halt hier im Schlund. Also in dem großen Rachenraum ist diese Kugel und die wird dann übergeben. Und zwar so, dass der Schnabel des Jungvogels oder der Schnabel des Altvogels geht in den Schnabel und in den Rachen des Jungvogels über, nicht umgekehrt.
Also das heißt, quasi, der Jungvogel muss sehr weit den Mund aufmachen.
Ja. Mhm.
Sie untersuchen auch diese Futterkugeln ganz genau, indem Sie die Biomasse und den Energiegehalt bestimmen. Das bedeutet ja aber, dass Sie erstmal an diese Kugeln rankommen müssen. Wie machen Sie das denn?
Ja, wir wollen da einen kleinen Trick anwenden, dass eben, wenn ein Altvogel zurückkommt ans Nest und der merkt, da ist eine kleine Störung, das heißt, wenn wir da sitzen oder vielleicht ein Licht anhaben, kann es schon mal passieren, dass er eine Kugel fallen lässt. Und die sammeln wir dann auf und stattdessen bekommt der Jungvogel dann von uns Ersatzfutter, auch aus Insekten hergestellt, zum Beispiel Heimchen oder anderen, vielleicht männlichen Drohnen, sodass sie selbstverständlich gefüttert werden. Aber wir kommen so an die Kugel, die wird eingefroren und dann wollen wir sie kalorimetrisch bestimmen, also einmal die Biomasse wiegen und dann den Energiegehalt bestimmen. Denn wir wollen gerne wissen, wie effizient jagen die Mauersegler. Wir haben dann aufgrund der GPS-Daten die Flugstrecke, die ein Vogel von dem Einfütterungsereignis zum nächsten geflogen ist. Wir haben die Flugdauer und wir haben dann eben die Masse und den Energiegehalt dieser Futterkugel. Und da wollen wir wissen, ob es da vielleicht Geschlechtsunterschiede gibt oder Altersunterschiede. Sind die älteren Vögel halt erfahrener, jagen die effizienter und bringen halt den Jungvögeln auch mehr oder eben energiereicheres Futter als die Vögel, die zum ersten Mal brüten.
Und Sie haben auch vor, diese Kugeln und die Nahrungsflüge über mehrere Jahre hinweg zu untersuchen. Das heißt, Sie können an den erhobenen Daten dann irgendwann ablesen, ob sich der Jagderfolg der Mauersegler auch ändert über die Jahre. Zum Beispiel, weil durch den Klimawandel die Insektenwelt sich verändert. Sie hatten das Stichwort Klimawandel auch schon mal kurz erwähnt. Heißt das, wir könnten dann mithilfe des Mauerseglers etwas über den Klimawandel auch lernen?
Eigentlich schon, denn der Mauersegler sammelt ja alles in dem Luftraum und diese Futterkugel spiegelt ja im Grunde wieder, welche Insekten gerade halt massenhaft vorhanden sind. Und das könnte man über, wenn man die Arten bestimmt in diesen Futterkugeln, könnte man da ein Profil entwickeln, wie sich die Insektenzusammensetzung hier bzw. im Olperraum halt über die Jahrzehnte verändert.
Im letzten oder die letzten Sommer, mehrere waren es ja, waren ja bei uns deutlich heißer und trockener, als wir das normalerweise in unserer Region kennen. Haben Sie schon erste Hinweise, ob das für die Mauersegler eher gut oder eher schlecht ist?
Definitiv eher gut.
Man denkt ja eigentlich, je heißer es wird, gibt es da nicht eher weniger Insekten oder ist das ein Trugschluss?
So heiß ist es bei uns dann doch noch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass Mauersegler, die zum Beispiel in Israel brüten, da könnte man ja denken, naja, die können ja locker zwei Gelege produzieren. Das ist ja immer schön warm und trocken. Aber da ist es dann zu heiß. Also ab Juni ist es so heiß, dass eben keine Insekten mehr vorhanden sind. Und das ist dann auch da wieder der limitierende Faktor. Hier bei uns ist es so, dass eigentlich die Mauersegler eher mit früher zumindest mit zwei Kälteperioden zu kämpfen hatten. Nämlich einmal die Eisheiligen im Mai und dann die Schafskälte. Meist so im Juni, Mitte Juni haben wir dann eine kühle Phase und auch eine sehr regnerische Phase. Und da sind gerade halt die Jungen geschlüpft. Und das hatten wir in den letzten Jahren eben nicht mehr. Und das ist natürlich für die Mauersegler von Vorteil.
Wenn Sie sich jetzt mal so eine Traumbrutsaison 2023 vorstellen könnten, wenn es richtig gut läuft, was wäre so Ihre Hoffnung, wie das dann abläuft?
Die Hoffnung ist, dass halt alle Vögel aus dem letzten Jahr zurückkommen, dass wir vielleicht noch einige Neuzugänge bekommen, dass wir auch genügend Manpower haben, um die vielen Fragestellungen bearbeiten zu können. Und die Jungenaufzucht gut gelingt und wir einen super Bruterfolg haben und wir auch fast alle Loggervögel bekommen, nachdem sie auch auf Nahrungssuche waren. Das ist also ganz entscheidend. Dazu wenden wir aber auch, oder sagen wir mal so, wir haben herausgefunden, wie wir sehr gut am Ende des Sommers die Altvögel bekommen können. Nämlich wir sind dann vor Sonnenaufgang in der Brücke, dann sitzen die noch meist auf ihren Nestern, sind noch etwas schlaftrunken. Wir können sie dann von den Nestern nehmen und Logger entfernen und wir setzen sie dann wieder zurück. Und ich hoffe, das klappt dieses Mal auch sehr gut, sodass wir eben möglichst viele Logger und möglichst viele Daten bekommen von der Überwinterung und auch vor allen Dingen von den Nahrungsgebieten.
Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das alles so klappt und dass Sie ganz viele Daten bekommen, die sehr aussagekräftig sind und die Ihnen weiterhelfen in diesem Projekt. Sie erforschen im Rahmen der Studie noch viele weitere Aspekte zu den Mauerseglern und den Lebenslaufstrategien. Darauf einzugehen, schaffen wir jetzt zeitlich leider nicht mehr. Ich danke Ihnen aber sehr für diese sehr spannenden Einblicke in das Forschungsprojekt und in Ihre Arbeit in der Brutkolonie dort in der Ronnewinkel-Talbrücke. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für dieses nette Gespräch. Ich möchte aber auch noch erwähnen, dass wir in diesem Projekt von der Stöckmann-Stiftung sehr gut unterstützt werden, finanziell unterstützt werden und mit Hilfe der Gelder der Stöckmann-Stiftung zum Beispiel auch diese Logger kaufen konnten. Die sind nicht ganz billig, einer kostet etwa 500 Euro. Und von daher ist es schon toll, dass die Stöckmann-Stiftung uns da sehr gut unterstützt.
Das sei sehr gerne noch erwähnt. Und das war Spark, der Wissenschaftspodcast der Uni Siegen. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und über www.uni-siegen.de. Feedback ist natürlich sehr herzlich willkommen, da freue ich mich. Am besten über die Homepage per Mail direkt an mich. Ich bin Tanja Hoffmann aus der Uni-Pressestelle und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.